Ihr Lieben, wir haben uns im letzten Jahr intensiv damit beschäftigt, was der Auftrag unserer Gemeinde ist, was unsere Werte sind, nach denen wir leben wollen. Und einer der Werte, den wir formuliert haben, lautet, einige erinnern sich hoffentlich vielleicht, wir sind Hoffnungsbringer. Wir haben formuliert, Jesus Christus gibt unserem Leben Hoffnung. Darum erzählen wir von dieser Hoffnung weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen damit nicht stehen bleiben, dass wir das mal irgendwie aufgeschrieben haben und die Leute nicken und sagen, aha, schön, sondern das soll tatsächlich, also die Werte sollen unsere Kultur prägen, das heißt, das soll ausmachen, wie wir sind, wie wir unterwegs sind, wie wir agieren, auch die anderen, unsere High Five, wir haben vorne das an der Infosäule auch nochmal zum Mitnehmen, wenn ihr da euch noch informieren wollt. Und da wollen wir in den nächsten Wochen uns diesen Wert intensiver angucken, auch in den Gottesdiensten, auch an anderer Stelle. Und lade euch ein, da mitzugehen. Was heißt das, dass wir Hoffnungsbringer sind? Was heißt das, dass wir für unsere Hoffnungsfreunde da sind, dass wir für sie beten und so weiter? Das wird uns beschäftigen. Aber heute will ich gar nicht darüber reden, was wir tun, was wir weitertragen, sondern ich will erstmal mit euch darüber reden, was wir empfangen haben. Also, wenn ich Hoffnung bringen soll oder will, muss ich erstmal Hoffnung haben, oder? Wenn ich was weitergebe, muss ich es zuerst empfangen haben. Das ist so ein geistliches Prinzip, das haben wir auch in dem Prozess immer wieder gesehen. Ja, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also Gott gibt zuerst, damit wir weitergeben können. Und hier wird behauptet, Jesus Christus gibt uns Hoffnung. Und meine Frage ist schlicht, erlebst du das? Ist dein Leben voll von seiner Hoffnung? Oder eher nicht so? Also, wenn wir Hoffnungsbringer sein wollen, dann müssen wir zuerst selber Hoffnungsmenschen sein. Sonst sagen wir nur irgendeinen Spruch auf, den uns irgendwer aufgeschrieben hat. Und bei der ersten Nachfrage fällt das in sich zusammen. Ich erinnere mich, da war ich ein junger Christ und habe irgendwem davon erzählt, dass man mit Jesus eine persönliche Beziehung haben kann. Und der fand das total spannend und sagt, okay, erzähl mal, wie lebst du das so und wie ist denn das bei dir? Und ich merkte, da war gar nicht so viel bei mir. Ich hatte nur diesen Satz irgendwie eben gelernt, das sagt man ja dann so. Und ich konnte das selber gar nicht liefern. Und das ist natürlich, das funktioniert schlicht nicht. Und dann wird es ein Krampf oder dann wird es geheuchelt. Also, wir sind eingeladen. Und das ist die gute Nachricht da drin. Das ist ja nicht jetzt, oh, jetzt müssen wir noch was machen. Sondern wir sind eingeladen, uns zu füllen zu lassen mit seiner Hoffnung. Hoffnungsmenschen zu sein. Und da will ich mit euch drüber sprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe gesagt, ich habe eine Predigt über Hoffnung eine Woche vor der Wahl. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem nächsten Sonntag außerordentlich viel Hoffnung verbindet. Ich will jetzt nicht über Politik einsteigen. Aber es gibt viele Dinge, die Menschen die Hoffnung eher rauben als Hoffnung geben. Sei es die wirtschaftliche Lage, sei es die Sicherheitslage, sei es die politische Großwetterlage, was in Ost und in West los ist. Und wie gesagt, ich biege da nicht ab, keine Sorge. Ja, der Zustand unseres Planeten sind viele Nachrichten, die nicht unbedingt geeignet sind, wahnsinnig viel Hoffnung in uns zu inspirieren. Und es ist leicht, sich da anstecken zu lassen. Es ist leicht, sich da runterziehen zu lassen. Und viele der Probleme sind ja noch nicht mal eingeredet oder so, sondern es ist wirklich eine schwierige Situation an vielen Stellen. Und dann ist die Herausforderung, also wenn alles drumherum alles super ist, so, dann ist ja auch leicht, gut drauf zu sein. Aber wenn eben die dunklen Wolken da sind und wir das Licht noch nicht sehen, was durch die Wolken bricht, so dann zu sagen, aber ich habe Hoffnung. Das ist schon eine größere Herausforderung. Und das stellt uns dann gleich vor die erste Anfrage, worauf wollen wir denn unsere Hoffnung bauen? Also wenn ich sage, ich bin hoffnungsvoll, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt und amerikanische und russische Präsidenten vernünftig sind und das Wetter schön ist, aber nicht zu schön und so weiter, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil wir in dieser Welt leben, in der wir leben. Das kann keine Basis sein dafür, durchgehend ein Hoffnungsmensch zu sein. Ich gehe noch einen Schritt weiter nach unten sozusagen, bevor ich nach oben gehe. Ich sehe das manchmal mit großem Schrecken oder Traurigkeit, dass manchmal Christen auch noch extra sozusagen die Hoffnungslosigkeit voranbringen, was ja eigentlich Hoffnungsmenschen sein sollten, Hoffnungsbringer, indem wir als Christen dann manchmal, es gibt Spezialisten und so, es gibt besondere Kanäle dafür, aber dass Christen besonders darüber reden, was alles ganz schlimm ist und wie alles immer schlimmer wird und die Werte und die christliche Kultur geht den Bach runter und wir waren doch mal christliches Abendland und jetzt wollen sie uns das Schnitzel wegnehmen und was weiß ich, also kennt ihr das, ja? Ich hab einen Bekannten, mit dem ich in sozialen Medien manchmal Diskussion führe und ich will da weise sein. Er postet dann Bibelverse und dann wieder, was alles schlimm ist. Und dann, also das sind eigentlich so die zwei Dinge, die von ihm kommen. Und ich finde das manchmal ein bisschen herausfordernd. Und vielleicht bin ich das manchmal auch selber. Dass ich sage, oh, es ist wirklich auch vieles schlimm. Also ist unsere Botschaft, dass alles so schlimm geworden ist und den Bach runtergeht? Oder haben wir eine Botschaft der Hoffnung? Das ist ja die Frage an uns. Und ich glaube, wir sind berufen, Hoffnungsmenschen zu sein. Und dazu habe ich einen Vers, den ich mit euch teilen will. Das ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Apostel Petrus schreibt hier an Christen in der heutigen Türkei, die viele Schwierigkeiten hatten, die unter Verfolgung gelitten haben, die wahrscheinlich sehr wenige waren in ihrer Gegend, die an Jesus geglaubt haben, unter viel äußerem Druck waren. Er spricht über viele Anfechtungen, die sie erleben, weiter in dem Brief. Und da ist viel Not. Und Petrus selbst geht auf den Märtyrertod zu. Er wird in Rom hingerichtet werden. Aber er spricht davon, dass wir, die zu Jesus gehören, wiedergeboren sind mit einem Ziel, mit einer Richtung, zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht ein paar Sätze über Hoffnung, nicht ein Prinzip von Hoffnung, sondern eine lebendige und lebendig machende, kann man das vielleicht auch übersetzen, Hoffnung. Also nicht Hoffnung im Sinne von muss ja. So irgendwie als vages Prinzip, so naja, irgendwie, man muss halt hoffen, dass es irgendwann mal besser wird. Das ist, manchmal haben wir so, ich hoffe, dass auch mal wieder bessere Zeiten kommen. Das ist nicht das, was die Bibel mit Hoffnung meint. Ganz wichtig, weil wir haben manchmal so ein Bild, ja, man kann nur hoffen. Sagt, diese Hoffnung ist verankert, sie ist lebendig, sie macht lebendig, sie hat Kraft. Das ist keine Hoffnung, die sich baut auf unseren menschlichen Fortschritt oder auf unsere Bemühungen, wer immer strebend sich bemüht oder so. Da kommen wir nicht weit. Manchmal passieren schlimme Dinge und dann sagen Leute, aber wir sind doch im Jahr 2025. Als wenn das ein Argument wäre. Ja, dass halt, ja, dass du das Glaube, dass die Menschheit sich immer höher entwickelt, letzte Woche auch was von gehört, dass darauf können wir nicht unsere Hoffnung bauen. Oder so ein allgemeines sonniges Gemüt, das ist ganz hilfreich, wenn man so in seiner Disposition nicht immer sofort nur die Probleme sieht. Aber nur Optimismus trägt auch nicht. Also der Test ist immer, ne? Du redest mit verfolgten Christen in Somalia oder so. Das ist das für die, wenn du denen was von dem Fortschritt der Menschheit erzählst. Oder davon, dass man halt einfach mal ein bisschen auf die Sonnenseite des Lebens gucken muss. So, trägt das. Und wenn es da nicht trägt, dann trägt es gar nicht, weil es geht um Leben und Tod letztlich. Also, wir hoffen nicht allgemein, wir hoffen auch nicht auf irgendwas, was in uns ist, was unsere Möglichkeiten sind, unser Potenzial. Ja, du hast es doch in dir. Ja, wir haben oft ungenutzte Potenziale und wir wollen da Menschen fördern und so, aber das ist nicht der Grund unserer Hoffnung. Und ne, wenn ich das so sage, dann sagt ihr, ja, wir sind ja Christen, ist ja klar, aber ich glaube, dass wir dieses Denken doch letztlich ganz stark in uns oft haben. Sage, ja, ich muss es aber doch schaffen. Was ist Grund der Hoffnung? Es geht los damit. Das Erste, worauf Petrus schaut, ist Gottes große Barmherzigkeit. Also er ist in der Spur von Daniel aus dem Wochenspruch, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, wir können sagen, wir hoffen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und das ist das, was hier auch im Blick ist. Wir können Hoffnungsmenschen sein, weil Gott so barmherzig ist. Gottes Barmherzigkeit ist nicht so ein allgemeines Mitleid, so schade, ihr Armen, sondern das Wort dahinter ist eigentlich im Alten Testament die Bundestreue Gottes. Gott steht zu dem, was er verheißen hat. Gott bleibt an uns dran, selbst wenn wir nicht an ihm dranbleiben. Paulus schreibt an Timotheus, wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist Gottes Treue, das ist Gottes Barmherzigkeit. Da, wo wir es überhaupt nicht verdient haben, da, wo ich es schon wieder versemmelt habe, wo ich denke, Gott, such vielleicht dir lieber einen anderen, der kriegt das besser hin, ist besser am Ball als ich. Gott ist barmherzig. Und er streckt dir die Hand hin und sagt, steh wieder auf. Es geht weiter. Und es geht nicht weiter, weil du das alles so toll machst, sondern weil ich Gott bin. Er ist gnädig. Er sagt nicht, deine Schuld, deine Sünde, dein Versagen ist alles egal. Aber er sagt, ich habe es getragen. Ich nehme es auf mich, damit du aufstehen kannst, damit du dein Haupt erheben kannst. Ich liebe dieses Wort aus 3. Mose 26. Da sagt Gott zu Israel, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Das sagt er ja, also das ist so ein wiederkehrender Satz. Aber dann geht es weiter, damit ihr nicht ihre Sklaven bleibt. Und ich habe euer Haupt erhoben und habe euch aufrecht einhergehen. Ich habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Also du kannst gerade stehen, nicht aus deinem eigenen Stolz, sondern weil Gott dich aufrichtet, weil er die Ketten abnimmt, weil er dich in die Freiheit führt. Er will, dass du aufblühst. Er will, dass du aufblühst. Warum? Weil er Liebe ist, weil er Gnade ist, weil er ganz unverdient dich beschenkt. Wir leben in einer Welt, die sehr unbarmherzig ist. Und wir können das dann besichtigen bei Leuten im öffentlichen Leben, wenn die irgendwo mal einen Fehler machen. So, dann ergeht ein unbarmherziges Gericht. Gott ist der Richter, er ist rein, er ist heilig, er ist der, der es sich überhaupt nur erlauben kann, im Gegensatz zu uns anderen, Gericht zu sprechen. Steht er, weil er wirklich über uns steht. Und er ist barmherzig. Er ist gnädig. Er sagt nicht, es ist egal, wie du lebst, aber er sagt, bei mir ist neues Leben, bei mir ist neuer Anfang. Und ich beschenke euch mit meiner Barmherzigkeit und dann dürft ihr auch barmherzig sein mit anderen. Ja, manchmal sagen Leute, ja, mir wird ja auch nichts geschenkt. So, ich bin hart gegen mich, hart gegen andere. Andere sind auch hart zu mir. Aber Gott beschenkt dich mit seiner Barmherzigkeit. Und dann kannst du diese Barmherzigkeit auch weiterschenken. Da, wo Menschen dich enttäuschen, da, wo Menschen dich verletzen, da, wo Menschen nicht deinen Erwartungen entsprechen, dass du ihnen mit Gnade begegnest. Gott kommt zu dir mit seiner großen Barmherzigkeit. Und was hat er in seiner großen Barmherzigkeit getan? Er hat uns wiedergeboren. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Jesus, Johannes 3 berichtet von dieser Begegnung zwischen Jesus und dem alten Schriftgelehrten Nikodemus. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du in Gottes Reich, wenn du in Gottes neue Welt kommen willst, musst du neu geboren werden. Musst du ein neues Leben empfangen. Und das ist eine großartige Nachricht. Gleichzeitig ist es erstmal eine schreckliche Nachricht, weil er damit sagt, das alte Leben, das reicht nicht. Paulus formuliert es noch radikaler. Epheser 2, Vers 1 spricht Paulus davon, dass wir ohne Jesus Christus tot sind. Tot in unseren Übertretungen und Sünden. Unser geistliches Leben ist nicht existent. Wir sind vielleicht religiös interessiert, offen. Und ja, Gott findet da Anknüpfungspunkte. Aber die Diagnose ist, ihr seid tot. Und ihr braucht es nicht, dass euch einer ein paar Tipps gibt, wie man sein Leben besser gestalten kann oder wie man sich moralisch irgendwie vervollkommnen kann. Sondern ihr braucht eine geistliche Totenauferweckung. Und da geht es dann weiter, wenn du Epheser 2 liest, was ich dir empfehle. Ja, Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat uns mit Christus lebendig gemacht. Das ist das neue Leben, das ist die neue Geburt. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du dein Leben Jesus übergibst, wir haben da verschiedene Vokabeln dafür, die beschreiben immer das Gleiche, wenn du dich bekehrst, wenn du sagst, Jesus, du sollst mein Herr sein, dann ist das nur die eine Seite, dass du einen Schritt gehst und sagst, ja, ich will. Aber dabei bleibt es nicht, dass du irgendwie deine religiösen Überzeugungen ein bisschen veränderst, sondern Gott kommt durch den Heiligen Geist in dein Leben und er schenkt dir ein brandneues Leben. Und viele hier sind mit Jesus schon lange auf dem Weg und manchmal vergessen wir es vielleicht, weil manchmal fühlen wir uns gar nicht so neu. Aber wir sind neu geboren. Wir haben neues Leben empfangen durch Jesus Christus. Aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Und wenn du sagst, ja, ich weiß gar nicht, ich gehe ab und zu einfach in die Kirche und sonst kann ich dir sagen, es ist bereit. Du bist eingeladen. Er will dir, also manche sagen, ich gehe manchmal in die Kirche und dann wird mir erzählt, was ich auch noch alles machen muss. Nein, hier ist jemand, der dir neues Leben schenkt. Ein Neuanfang. Wiedergeboren. Und diese Wiedergeburt, ja, führt zu einer lebendigen Hoffnung. Denn du musst nicht mehr an dir selbst verzweifeln, an deinen Grenzen, an die wir ja dauernd stoßen, wenn wir auf uns selber gucken, sondern Gottes Möglichkeiten sind in deinem Leben. Jesus ist auferstanden von den Toten, da sage ich gleich noch mehr zu. Und du lebst in diesem neuen Leben durch ihn. Das heißt, seine Möglichkeiten sind deine Möglichkeiten. Und ich will immer schon, wir wollen ja nach außen gehen, wir wollen es weitertragen, was wir empfangen. Also es ist manchmal schon ein Struggle, dass wir das für uns annehmen. Sagen, ja, du hast wirklich Hoffnung für uns. Ja, es gibt wirklich einen Neuanfang. Auch nochmal einen Neuanfang, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe es wieder irgendwie versemmelt. Aber wir können und wir sollen dann auch hoffnungsvoll sein für unsere Mitmenschen. Und auch da sehen, ich bin manchmal so schnell dabei, Leute dann auch irgendwo festzulegen. Ja, der ist so, der ist über 40, der wird sich da auch nicht mehr groß ändern. So, der Zug ist abgefahren. Und wir schreiben Menschen ab, unbarmherzigerweise. Und wir dürfen mit Gottes Möglichkeiten rechnen im Leben von Menschen. Dass er Veränderung wirkt. Bei ihm Wir sagen das manchmal, aber glauben wir es. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und stell dir den Menschen vor, dem du überhaupt gar nicht begegnen möchtest. Dem Attentäter aus München oder einer Kanzlerkandidatin, die ich nicht nennen will, oder einem amerikanischen oder russischen Präsidenten oder vielleicht dem Kollegen bei der Arbeit, der dir so tierisch auf den Senkel geht. Jesus sagt, ich bin noch nicht fertig mit dem. Jesus sagt, er ist kein hoffnungsloser Fall bei mir. Ich kann Neues wirken im Leben von Menschen. Ich tue es die ganze Zeit, immer wieder. Guck dir den Petrus an, der das hier schreibt. Guck dir den Paulus an, den ich schon zitiert habe. Schau, was er dir schon Neues geschenkt hat, was er Neues gewirkt hat in deinem Leben. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das darfst du für dich nehmen, aber dann nimm es bitte auch für deinen Nachbarn. Ja, so funktioniert das. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wie? Wie ist das passiert? Petrus sagt, durch, das ist also sozusagen instrumental, ja, das ist der Weg, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Im Zentrum der Geschichte steht Jesus, der für uns gestorben ist. All unsere Schuld, all unser Versagen, all unseren Schmerz, all unseren Zweifel auf sich genommen hat. Und wir dürfen jetzt all unser Versagen, unsere Schuld, unseren Schmerz, unseren Zweifel immer wieder ihm bringen. Du musst das nicht alleine tragen. Du musst nicht sagen, jetzt bin ich aber schon so lange Christ, jetzt muss ich aber mal irgendwie selber damit klarkommen. Nein, du darfst immer wieder kommen. Und deshalb feiern wir jede Woche das Abendmahl. Sagst ja, das ist ein Ort, wo du neu zu ihm kommen kannst, ihm das dein Schrott bringen kannst, dein Unfertiges, das, was bei dir kaputt gegangen ist. Und er nimmt es gerne und er gibt dir Neues, Heiles, Helles. Er gibt dir sein Licht. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben. Und das ändert alles, ihr Lieben. Das ist nicht nur das private Happy End für Jesus. So nach dem Motto, du hast dich jetzt geopfert, das war sehr großzügig von dir und jetzt kriegst du auch wieder dein Leben zurück. So, schön für Jesus, aber das Eigentliche war am Kreuz. Manchmal, ich habe das auch länger gebraucht, bis ich das verstanden habe. In der Auferstehung von Jesus, Jesus, der am dritten Tag aus dem Grab kommt, das ist körperlich das Grab verlässt, richtig wieder lebendig ist und zwar dieses neue Leben schon empfängt. Damit wird er bestätigt durch seinen Vater, dass all das, was er beansprucht hat zu sein, dass es wahr ist. Er ist der Messias, er ist der Herr, er ist, das griechische Wort ist Kyrios, das ist das, was immer als Herr übersetzt wird. Das wurde sonst vom römischen Kaiser gesagt. Und Jesus hat für sich in Anspruch genommen, dass er der Herr ist, dass er der Kyrios ist, dass er die höchste Instanz des Universums ist. Und die Auferstehung bestätigt das. Er ist eben nicht einer, der sich für die gute Sache eingesetzt hat und wie so viele andere dann leider auch dran glauben musste. Wir hatten einen Studientag mit unseren Pastoren diese Woche, wo es ums Kreuz ging. Dann war die Frage, was ist der Unterschied zwischen Jesus und Spartakus? Vielleicht kennt ihr Spartakus, es gab so einen Sklavenaufstand bei den Römern und die wurden dann auch alle gekreuzigt. Ja, der hat für eine gerechte Sache gekämpft, wurde gekreuzigt und manche sagen ja genau wie Jesus. Nein, aber Jesus hat am Kreuz deine Schuld getragen und er ist dann auferstanden. Gott hat gesagt, ja, du bist der Herr, du bist es. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes, er ist erhöht. Und so wie er am Kreuz den Tod des Sünders gestorben ist, damit wir es nicht tun müssen, Ja, er hat stellvertretend unsere Last getragen. So ist er zu einem neuen Leben auferstanden, damit wir das auch können. Versteht ihr? Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien. Das eine ist Stellvertretung. Er stirbt für dich. Das andere ist das, was Paulus Erstling nennt. Das heißt, ich stehe auf, damit du aufstehen kannst. Ich gehe dir voraus auf dem Weg, auf dem du auch gehen wirst. 1. Korinther 15 sagt Paulus, dass Jesus auferstanden ist als Erstling unter denen, die entschlafen sind, also als der Erste. Und da werden wir dann folgen und wir werden auch auferstehen am Ende der Zeit. Wir werden sterben, wenn Jesus nicht zu unseren Lebzeiten wiederkommt, das ist sicher. Aber wir werden auferstehen zu einem neuen Leben. So wie Jesus und weil Jesus auferstanden ist. Und das ist nicht nur wiederum was für die Zukunft, was uns Hoffnung gibt, was uns eine Richtung gibt, sondern es hat Auswirkungen in unserer Gegenwart. In Römer 8 spricht Paulus auch davon, dass die ganze Schöpfung seufzt, dass die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen ist durch die Sünde. Muss ich euch nicht aufzählen, wo wir das überall sehen, was alles kaputt ist. Und da spricht Paulus wiederum davon, dass Jesus der Erstgeborene ist, vor vielen Brüdern, Klammern und Schwestern, dass er auferstanden ist, dass er diese Todverfallenheit überwunden hat und die ganze Schöpfung wird erneuert werden. Das ist nicht nur, ich werde auferstehen, dann sitze ich auf meiner Wolke oder irgendwie, dann habe ich ein schönes, sondern es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, die Schöpfung oder eine erneuerte Erde, kann man wahrscheinlich sagen. Die Stadt Gottes, lesen wir in der Offenbarung, kommt herab auf die Erde. Gottes Hütte unter den Menschen. Also, mir ist das so, das sind jetzt die ganz großen Linien, die ich hier ausziehe. Mir ist das bewusst, das ist ganz schön viel. Aber mir ist das so wichtig, dass wir sehen, Jesus sagt nicht nur einfach in einer konkreten Problemsituation, Kopf hoch, wird schon, sondern er sagt, du bist Teil dieser großen Geschichte. Da ist vieles, es gab den Abfall, es gab die Sünde, es gab die Rebellion gegen Gott. Und in der Mitte der Zeit ist Christus gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Und wir sind mit ihm in dieser Geschichte der Erneuerung, dass einmal alles neu sein wird, dass einmal vollkommene Gerechtigkeit herrschen wird, dass einmal das Licht die Finsternis komplett vertreiben wird. Und wenn wir jetzt Träger des Lichts sind, wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben das Licht des Lebens, Römer 8, Vers 12, haben wir gehört, wenn wir jetzt für Gerechtigkeit eintreten, wenn wir jetzt sagen, du kannst Hoffnung haben in dieser Situation, dann tun wir das, weil wir auf dieses große Ziel zugehen. Versteht ihr? Es wird komplett hergestellt und die kleinen Schritte können wir jetzt schon gehen. Und sagen, wir kommen damit an sein großes Ziel, weil er es macht. Tod und Hoffnungslosigkeit hat er überwunden in der Mitte der Zeit. Und wir gehen auf sein großes Ziel zu. Und deshalb können wir jetzt schon hoffnungsvoll leben, hoffnungsvoll handeln, Hoffnungsmenschen sein. Also, was bleibt? Die Frage, wir wollen Hoffnungsbringer sein, sind wir denn selber Hoffnungsmenschen? Du bist eingeladen, dich beschenken zu lassen. Das erste Mal und dann immer wieder von seiner großen Barmherzigkeit. Sie ist bereit. Was du brauchst, sind leere Hände. Du sagst, ja, ich brauche dich. Ja, das ist auch eine Demutshaltung. Sagen, ich packe das nicht alleine, aber du beschenkst mich. Du bist so barmherzig zu mir. Du darfst diese neue Geburt empfangen oder darfst das neu für dich ergreifen, dass du diese neue Geburt empfangen hast. Du sagst, ich bin neu durch Jesus Christus. Das stellt mein Leben auf eine völlig andere Grundlage. Und ich darf auf dieses große Ziel zugehen. Samuel Hafst mal getextet hat, lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Und möchte euch zusprechen, was Paulus am Ende vom Römerbrief schreibt, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er mache euch zu Hoffnungsmenschen. Amen. Jesus Christus, wir danken dir für die lebendige Hoffnung, die wir empfangen haben, durch dein Kreuz und durch deine Auferstehung. Danke, dass wir Hoffnung haben, weil du lebst und weil wir leben mit dir. Da, wo Sorgen um uns aufwachsen, da, wo die Welt droht, da, wo Anfechtungen kommen, bete ich, dass wir fest sind in dieser Hoffnung, die du erworben hast für uns, nicht die wir uns selber gebaut haben. Und dass wir unerschütterlich darin sind, auch in jeder Krise. Danke, Herr. Ich preise dich für deine Auferstehung. Danke, dass du meine Hoffnung lebst. Amen.